Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek und heute geht es ganz unnutzwertig um das Thema Anfängerfehler. Und zwar die Anfängerfehler der Mountainbike-Redakteure. Dazu habe ich hier zwei Kollegen versammelt. Einmal den Lukas Hoffmann, unser Onliner und Racer in der Redaktion. Hallo Lukas.
Hallo zusammen, servus.
Und Moritz Schwertner, unser neuester Kollege in der Redaktion, der sich viel mit dem Thema Komponenten und EMTB beschäftigt. Hallo Moritz.
Genau, aloha.
Ja, und unnutzwertig soll eigentlich heißen, vielleicht ist es ja auch gar nicht unnutzwertig, wenn wir von unseren größten Anfängerfehlern berichten, kann man daraus vielleicht auch ableiten, wie man es nicht macht. Sicherlich wird der ein oder andere sich vielleicht auch wiederfinden können.
Oder sich das ein oder andere mal einfach denken, wie doof sind die eigentlich?
Genau, genau. Das wird sicherlich auch vorkommen. Anfängerfehler. Was ist, also erstmal, was ist überhaupt ein Anfänger? Also Radfahranfänger sind wir mit 8. Ich glaube, das zählt alles nicht, ne? Oder so mit 7, wenn man anfängt, Rad zu fahren.
Ich glaube auch, wenn man so den Radsport gerade für sich entdeckt hat und irgendwie sagt, oh ja, das will ich jetzt öfter machen, das Mountainbiken ist irgendwie ganz cool. Und dann kennen wir uns ja alle oder wissen alle, wie es war bei uns. So, oh, jetzt mache ich das mal intensiver, das Hobby. Jetzt beschäftige ich mich da mal mehr mit. Ja, und dann kommen eigentlich auch die großen Erfahrungen, Fails und Pleitenpech und Pannen.
Wird ja eigentlich immer erst dann interessant, wenn man länger fährt. Also länger am Stück fährt.
Ja, oder es mal einfach nur ausprobieren möchte und dabei auch tierisch auf der Schnauze fällt.
Hast du da ein schönes Beispiel für uns?
Tatsächlich. meine erste... Ja, richtige Erfahrung auf so einem kleinen Pumptrack bei uns im Wald. Das ist ein relativ, also auch heute noch ziemliches Hardcore-Gelände, würde ich sagen, das die großen Jugendlichen damals gebaut haben. Ich müsste damals so 12, 13, 14 gewesen sein.
In welcher Ecke ist das dann?
In Bochum. Und war dann mit Schulfreunden im Wald mit meinem Stahlfulli damals, so ein bockschweres Scheißteil eigentlich. Und habe dann gedacht, wir machen es jetzt mal den Großen nach. Und womit ich halt nicht gerechnet habe, ist, dass man bergab durchaus auch auf Waldboden schnell wird und man irgendwann bremsen muss.
Und okay. Ich habe mich geschossen.
Genau, ich bin halt den Wald runter, über den Sprung drüber. Ich glaube, den habe ich auch noch halbwegs adäquat gekriegt und auch halbwegs adäquat gestanden. Ja, halt die Bremsphase halt nicht überlebt. Und bin dann halt mit dem Nasenflügel voraus gegen Eiche rustikal geknallt.
Oh, sensationell.
Ja, großartig. Und hab dann ganz lange dem Mountainbikesport auch sofort wieder abgeschworen, nachdem meine Mutter mich dann mit blutüberströmtem Gesicht zu Hause empfangen hat und erstmal umgefallen ist. Und mein Vater mich nur angeguckt hat, Junge, was machst du?
Ja.
Und es ist halt jugendlicher Übermut. Mädchen imponieren wollen und
die standen da an der Strecke, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, so genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Genau, du wusstest schon, dass es eine Narbe gibt und
genau,
auf Narben
genau,
sagt man ja.
Genau, und es hat dann in der Schule die Runde gemacht und dann habe ich ganz lange mir erstmal geschworen, nee.
Aber dann warst du doch der Held, oder?
Nee, leider nicht. Ich war der absolute Vollidiot, weil ich halt, das war halt eine Scheibenbremse, aber halt mit Zügen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also gar nicht. Und dann kommt man da angekachelt. Und dann macht's nur ganz dick Patsch.
Ja, ich glaube, so die ganzen Sturzgeschichten, die haben wir irgendwie alle schon mal erlebt. Ich meine, da gerade am Anfang, da unterschätzt man Sachen nochmal. Da denkt sich, oh ja, ja, da kann ich springen. Oder ja, den Trail, den stehe ich locker. Und dann findest du dich irgendwie mit einer schönen Bodenprobe wieder.
Lustigerweise auch in Bochum war da meine erste Erfahrung. Das war echt ein richtiger Anfängerfehler. Im Muttental ist ja für alle Leute aus NRW, die jetzt zuhören, Bochum, die Ecke, Bergisches Land.
Das war das Muttental.
Das war auch das Muttental.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber wo ist denn da ein Pumptrack? Also als ich da gefahren bin, gab es da noch keinen Pumptrack. Da gab es halt so eine Form von Downhill-Strecke. Ich bin auch mit einer Form von Downhill-Rad gefahren. Das war nämlich damals irgendwie Ende der 90er ein 100 mm Centurion No Pogo Trail mit einer 100 mm Manitou Elastomer-Federgabel und einem schon gar nicht so schlechten Hinterbau mit Stahlfederdämpfer von German Answer. Und damals hat mich der Jo Rollenbeck, der auch in der Bike-Szene immer noch ein bekannter, bunter Hund ist, der hat mich damals mitgenommen und auf die Trails geschickt und mir alles irgendwie gezeigt und erklärt. Dem habe ich das auch irgendwie alles so ein bisschen zu verdanken. Wo ich auch heute bin, das ist allerdings durchaus positiv zu nennen. Und ich fahre da unten lag ja immer, wenn man diese Downhill-Passage fertig hatte, dann lag unten ja so ein großer Baumstamm quer.
Keine Ahnung.
Zumindest in der Ecke, wo ich unterwegs war. Ich fahre auf diesen Baumstamm zu, man muss dazu sagen, es hatte vorher geregnet und vor dem Baumstamm war eine Pfütze. Es war durchaus ein potenter, großer, dicker Baumstamm, irgendwie bestimmt 50 Zentimeter dick. Und ich dachte, naja, kann man ja einen Bunnyhop drüber machen. Bin also auf die Pfütze zugefahren, habe in dem Moment, wo ich in der Pfütze mit dem Vorderrad war, das Vorderrad schön, die Gabel schön reingedrückt und festgestellt, die Pfütze ist A, tiefer und B, schlammiger und C, pappiger, als ich dachte. Und bin im Absprung dann mit dem Vorderrad schön an dem Baum hängen geblieben. Bin also ohne Rad über dieses ganze Konstrukt gesegelt und mit dem Kopf tatsächlich auch gegen Eiche rustikal geknallt und bin mit dem Gesicht voran in einer Pfütze liegen geblieben, woraufhin ich schier Todesangst bekommen habe und ein paar Leuten, die da rumliefen, gewunken habe, sie mögen mich doch retten. was zum Glück dann doch nicht mehr so nötig war, aber das war auf jeden Fall einfach Hochmut. Ne?
Aber ihr habt ja keine großartigen Schäden davon getragen.
Oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Kenne.
Genau. Ja. Also wir kriegen Sätze noch zusammen, aber vielleicht gibt es andere Schäden.
Also körperlich nicht ganz unversehrt. Das bringt mich auch zu einem Fall von mir, ich sag mal körperlich gesehen. Das muss, glaube ich, ja, ich glaube, ich war 13 oder 14, da habe ich relativ viel noch fürs Cross-Country-Fahren trainiert. Teilweise hatte ich da zwei Intervalle oder beziehungsweise zwei Trainingssessions am Tag und es war im Winter und meine Mama hat es immer gut gemeint, viele Grüße an dieser Stelle, und hat mir damals gesagt, Junge, du fährst ja ohne Überschuhe immer durch die Gegend, mach dir mal schön Wärmecreme auf die Füße.
Das war Den kenne ich auch.
Das ist alles super gewesen. Das war auch richtig schön beim Training, nur ich hatte halt leider irgendwie vergessen, diese Wärmecreme abzumachen, und abends hatte ich noch eine Spinning-Session. Alter, ich bin so abgebrannt. Es war so heiß. Also ich habe vor allen Dingen, das war irgendwie meine zweite oder dritte Spinning-Session im Fitnessstudio, und dann sind da ja nur so gestandene Mannsbilder. Dann willst du da als 13, 14-Jähriger natürlich auch nicht so tun, so, oh ja, bei mir sind gerade 800 Grad im Schuh.
Ja.
Unfassbar. Aber
nur auf den Füßen?
Ja, nur auf den Füßen, weil die werden ja dann auch kalt.
Weil ich habe das im Winter tatsächlich beim Rennradfahren oft mir auch auf die Oberschenkel gemacht, weil ich nämlich einmal ganz böse bei einer 130-Kilometer-Runde über Pforzheim auf den letzten 20 Kilometern so eingegangen bin, weil meine Oberschenkel komplette Eisklötze waren, nur noch wehgetan haben und ich mich hinsetzen musste. Und da habe ich dann irgendwann von MacOff zum Beispiel diese Wärmecreme da drauf gemacht, und das brennt richtig, wenn man darüber schwitzt. Also wenn man wirklich warm wird, schön Softshell-Hose
voll
drüber.
Winter ist okay,
und dann da richtig drüber schwitzt, das brennt dermaßen, auch am Rücken, das kann man überall haben. Und vor allen Dingen, wenn man danach unter die Dusche geht, das brennt zweimal. Auf jeden Fall, das tut richtig weh.
Ja. Naja, besser als wenn man sich gerade frisch eingecremt hat und dann irgendwie nochmal auf die Toilette geht und es in anderen Bereichen noch hart nachbrennt. Also da gibt's ja auch die dollsten Geschichten.
Ja, ich kenne das nur nach dem Sport. Ich habe das mir mal nach dem Sport eingerieben auf die Schultern. Und
Auf
die Schultern.
Und nicht wohldosiert, oder?
Nee, nicht wohldosiert. Und das Schlimmste ist, ich habe mir dann an der Nase gekratzt. Habe mich dann an der Nase gekratzt. Und bin dann einmal so über den Nasenflügel am Auge vorbeigegangen.
Sehr gut.
Und da habe ich auch, also man glaubt halt sofort, es flemmt einen alles weg. Man kriegt da jetzt irgendwie Brandblasen oder so. Schrecklich.
Schöner Klassiker bei mir war einer auch der ersten echten Anfängerfehler, Opas angreifen. Klingt jetzt nebulös, aber man ist so gerade Anfänger und kommt so in den Sport rein und denkt so, ich kann Bäume ausreißen und
Opas
angreifen.
Ja.
Und dann fährst du so von hinten an so einen älteren Herrn heran, der offensichtlich, was man aber erst später erst merkt, nichts anderes den ganzen Tag zu tun hat, als Rad zu fahren.
Der
Rennfaktor. Genau. Und du kommst dann da an und denkst so, Uga, ich schaff das. Und man verschwendet ja überhaupt keinen Gedanken darauf, dass das jetzt irgendwie eine Situation werden könnte, die irgendwie peinlich wird. Du fährst hinten ran,
siehst
ganz lässig vorbei und derjenige lässt dich gar nicht aus der Ruhe bringen. Guckt auch nicht zur Seite. Einfach viel zu viele Ausdauerfalten im Gesicht von den ganzen tausenden Jahreskilometern, die derjenige, also zigtausenden, die derjenige drauf hat, und zieht einfach so an dir vorbei. 5 Minuten später, wenn du schon dachtest, so, hu, ich hab's geschafft, hochroter Kopf. Das ist immer wieder eine bittere Erfahrung, finde ich, wenn man so denkt, ja, ja, das geht schon, und derjenige dann einfach auch gar nicht mehr reagiert, sondern einfach dann hinterher stumpf an dir vorbeifährt, weil du es völlig überrissen hast.
Aber das bringt mich total auf die ersten Rennen, die ich gefahren bin, und da bin ich immer total nach Optik gegangen. Da habe ich immer gedacht, boah, der die geilsten Räder fährt, das sind auch die schnellsten Jungs. Aber genauso ist es im Startblock ja meistens eben nicht, dass die richtigen teuren Räder haben, die müssen dafür ja auch arbeiten und die super fancy aussehen, die sind dann eher die langsamen. Aber die, wo du sagst, boah, keine Ahnung, der fährt irgendwie eine gefühlte 20 Jahre alte Radhose, und du denkst, ja, da fahre ich jetzt mal locker vorbei noch am Anstieg. Ey, da siehst du so dermaßen alt aus, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes außer trainieren. Ja, genau. Und dann denkst du dir, ja, wie kann das denn jetzt sein? Das Rad ist ja 15 Jahre alt und hat irgendwie einen Zustand, wo du irgendwie sagst, das ist jetzt aber ganz... Ja, aber das ist...
Aber
ja.
Das mit den Opas war auch nicht böse gemeint. Es war hochrespektvoll gemeint, einfach... Leute, die schon in fortgeschrittenen Alter sind, aber einfach bumsfit.
Ich glaube, es ist eher die Selbstüberschätzung, die man dann hat und völlig. Sich so denkt, oh, pf, ne? Ja, das kann ich ja mal eben.
Tralala. Den pack ich. Ja. Oh, der hat ja nur Sehnen am Bein. Genau, das kann ist ja der Punkt.
Ja, da haben wir, glaube ich, alle schon ein bisschen Lehrgeld gezahlt.
Ja. Wo ich tatsächlich ganz spät erst drauf gekommen bin, also ganz am Anfang, klar, auch Klassiker mit Unterhose fahren.
Oh, ja. Da habe ich heute
jeder.
Ich mach's richtig, ich kaufe eine Radhose mit Sitzpolster. Super, super, super. Mhm. Und also man sieht das ja zum Teil auch an den Konturen, wenn man von hinten an Leute heranfährt. Ich glaube, das ist auch noch wahnsinnig verbreitet, weil einfach man sonst ja auch, also ich glaube, man braucht einfach auch mehrere Radhosen, wenn man aktiv Radfahren will, um die halt immer regelmäßig in die Wäsche zu werfen. Und viele Leute denken sich vielleicht, naja, ich trage einfach eine Unterhose, dann kann ich die dreimal benutzen.
Du, ich wusste das gar nicht. Also ich komme ja aus keinem großen Radfahrerhaushalt und meine Eltern sind jetzt auch nicht irgendwie groß die Sportler gewesen. Mir war das einfach nicht bewusst. Also ich muss mich da auch ganz offen und ehrlich outen.
Ja, aber da kommt man ja irgendwie nicht drauf. Und vor allen Dingen ist es auch, finde ich, echt ein komisches Gefühl, wenn man das erste Mal macht. Ja, da kommt es einem immer so vor, die ersten rausfahren, als wenn du unten ohne unterwegs
bist. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch echt aus allen Wolken gefallen, als ich dann mal irgendwann in einem YouTube-Video gesehen habe, ja, die...
Oh Gott, die haben da nichts runter, die Pferde. Nee,
nicht nur das, sondern halt auch...
YouTube-Video.
Genau, Jungs, hey, die fährt man wirklich ohne Buchse drunter. Und ich dann vorstellen.
Und dann vor allen Dingen sich das einzugestehen, oh, geht ja wirklich besser. Und man kann irgendwie auch danach noch sitzen, nach einer 100-Kilometer-Tour oder so.
Aber wieso drucken die Hersteller nicht einfach innen rein, bitte eine Lage nur, also keine Lage außer mir.
Lass das Höschen
in die,
weg.
Genau, trag mich unten ohne. Also ich glaube, es machen einfach wahnsinnig viele Leute falsch.
Ja, also
man kommt ja auch nicht drauf. Also nee, ich meine, genau. Ne, erstmal, dass es sich angenehmer anfühlt, ganz dahingestellt, aber man hat es ja so eingetrichtert bekommen, dass man immer eine Unterhose trägt. Dass man das
tragen soll. Ja.
Mein lieber Sohn, wenn du zur Arbeit gehst morgens, bitte Unterhose.
Genau. Aber ich glaube halt einfach, dass, ich meine, ne, diesen mentalen Spagat, den kriegt man halt schwer hin. Weil ich kenne auch sonst, also bis jetzt aus Schwimmen, keinen Sport, wo man sonst direkt jetzt mal ganz ernst.
Mentalen Spagat.
Ja, genau.
Spagat ist ein schönes.
Ja, ja. Wo man sonst in der Sportkleidung direkt so reinschlüpft. Also gut, beim Surfen vielleicht. Keine Ahnung. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob man so einen Wetsuit.
Die schon keine Ahnung. Wahrscheinlich also eins nicht. Ist klar, Ballett.
Ist das so klar?
Weiß ich nicht. Gibt es doch auch Filmzitate drüber, wo irgendwie die Hosen so ausgestopft sind, als ob man einfach da, ne? Also.
Mit den Tennissocken oder was?
Richtig.
Okay.
Ja, oder
okay.
Hasenpfoten.
Hasenpfoten.
Ist ja wirklich die Frage, in welchem Sport trägt man denn auch sonst nichts drunter, außer der Sportkleidung?
Ja, liebe Bob Zuhörer, fahren. Wenn ihr was wisst, dann schickt uns doch
eine Mail. Schickt uns meine Mail, erleuchtet uns mal.
Genau. podcast@mountainbike-magazin.de. Gut, schwimmen, offensichtlich. Ne?
Ja, und surfen und sowas, würde ich jetzt auch mal sagen.
Aber was für mich echt auch ein Augenöffner war, nach 20 Jahren Radfahren noch, dass man nicht nur keine Unterhose tragen muss, aber dass man, wenn man länger als 5-6 Stunden fahren will, ohne hinterher sich wund gesessen zu haben, dieses Thema Sitzcreme, habe ich ja immer gedacht, das ist was für Rennradfahrer, das brauche ich nicht, ich bin Mountainbiker, aber das bringt so enorm viel.
Ja,
das absolut. Entscheidet einfach zwischen, es tut weh hinterher oder nicht.
Gerade auf, wenn man irgendwie vorhat, mit seinen Jungs irgendwie mal ein Wochenende wegzufahren und irgendwie jeden Tag sich 6 Stunden einschenkt,
ja,
und irgendwie ein paar Tage nacheinander fahren will, dann ist es echt muss.
Also aber ich fand es wirklich völlig überraschend, was für einen irren Effekt das hat. Das hätte ich nie gedacht. Hast du schon mal?
Da muss ich tatsächlich passen.
Ja,
also ich habe schon 5-6 Stunden Touren hinter mir, so ist das nicht. Sowohl auf dem Mountainbike als auch auf dem Rennrad. Aber ich glaube, ich bin da vom Motorradfahren auch so ein bisschen vorbelastet und hab halt entsprechendes Sitzfleisch vielleicht.
Ja, das kann schon sein.
Aber das stimmt
also, so auch nicht. Du trittst
doch nicht mit.
Nee, man tritt nicht mit, aber
du sitzt fast im gleichen Bereich, glaube ich, aber du es ist einfach die Zeit, die das
macht. Du hast ja keine Scheuerbewegung.
Ja.
Aber ich muss sagen, die größten Scheuergeschichten, die ich je hatte, die waren halt tatsächlich über die Unterbuchse damals.
Siehste.
Also es ist gut, wenn man das
weglässt.
Biker-Pizza.
Wie bitte? Oh. Biker-Pizza.
Das so nennt man große, offene Schürfwunden, die irgendwann rot-gelb werden.
Oh. Lecker.
Im Volksjargon.
Oh, jetzt haben wir es gerade ein bisschen eklig. Jetzt kann ich noch von mir kurz einen Fail einbauen, weil der ist auch
ein bisschen
unappetitlich.
Biker-Pizza.
Pass auf, Jungs, ich habe noch einen.
Gerne mal auch mit Krümeln drin.
Ich bin auch mal ein Cross-Country-Rennen gefahren und habe mir natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn, das war auch so mit 14, 15, gedacht, oh geil, jetzt hast du dir so ein richtig cooles Energiepulver, und ich glaube, es war sogar ein Gel gekauft. Und das war eins der wichtigsten Rennen der Saison. Da habe ich mir in der letzten halben Runde gedacht, boah geil, das zündest du jetzt nochmal. Und dann geht's richtig vorwärts. Ja, da ging es auch kurzzeitig richtig vorwärts. Dann bin ich tatsächlich ins Ziel gefahren, hab meiner Mutter, die da auf mich gewartet hat, nur das Rad in die Hand gedrückt und dann aber in Klickpedalschuhen schnurstracks auf die Toilette und hab das dann mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Durch den Kopf?
Weil ich das überhaupt nicht vertragen habe. Das ging richtig in die Hose, nicht wortwörtlich. Aber Mama Mia, also wenn ihr nochmal irgendwie was Spezielles zu euch nehmen wollt, dann probiert es einmal vorher im Training, weil das kann auch richtig in die Hose gehen. Also da hatte ich Glück, es war gegen Ende des Rennens, aber ja, ich habe auch schon mal Rennen gehabt, wo ich habe da nicht so ganz draus gelernt, wo ich dann mitten im Rennen anhalten musste und dann irgendwie da nochmal ein bisschen gespuckt habe, weil ich irgendwas nicht vertragen habe.
Also eine Ernährungsgeschichte habe ich auch. Aber erzähl, bist du fertig schon?
Ja, mehr oder weniger. Also da so viel zu den unappetitlicheren Geschichten.
Also meine war gar nicht unappetitlich. Es war auch nur eine Geschichte von den ganz, ganz frühen, wo ich auch mit dem besagten Kollegen von vorhin durch das Bergische Land gefahren bin. Es war irgendwie Ballersommer, 35 Grad. Und wir hatten bestimmt 5 Stunden so vor der Nase zu fahren mit im Ruhrgebiet beziehungsweise Bergischen Land, da summiert sich das auch mal so über 5-6 Stunden, können da locker mal so 2.500-3.000 Höhenmeter zusammenkommen, wenn man immer schön rauf und runter fährt. Und es war also super Wetter, wir hatten massig Zeit und wir waren auch beide eigentlich echt fit. Das Problem war nur, irgendwann sind wir an eine Stelle gekommen und haben gesagt, es ist heute so cool, wir fahren heute richtig lang, lass uns eben was essen gehen. Und das Dumme war, es war irgendwie, glaube ich, ein Sonntag und nur eine Tankstelle hatte offen. Und
hast du den Curry King gezogen?
Nicht ganz. Also es gab dann halt Streuselkuchen.
Oh, das so. Geht noch. Das hatte ich mal. Das zündet.
Aber mit Original, ja genau, das zündet. Und wie du gerade auch gesagt hast, das zündet so ungefähr für 20 Minuten, ja, weil dir der Industriezucker, der da tonnenweise drin ist, so richtig dann, Schub gibt.
Und ist der Motor richtig
ohne
aus.
Ohne Scheiß, wir haben beide irgendwie uns nach gefühlt einer halben Stunde, sind wir vom Rad gestiegen, haben uns auf den Boden gelegt und sind erstmal eingepennt.
Ja.
Weil der Kreislauf so in den Keller gegangen ist.
Der richtigen Stecker.
Das war so richtig, da war einfach vorbei. So, und wir sind dann auch, das Lustige war dann, wir haben natürlich, wir hätten irgendwie Elektrolyte gebraucht, aber wir haben irgendwie Zucker reingesteckt. Und wir sind dann tatsächlich in den nächsten Ort da gefahren, in eine griechische Pommesbude und haben uns erstmal eine Halme voll Salz einfach reingeworfen und mit Wasser runtergespült.
Also ich dachte schon, ihr hättet euch eine Runde Fritten bestellt.
Der Körper hat einfach ein großes Schild angemacht. Salz, Salz, Salz. Ja. Wir sind dann auch einfach los, haben uns wirklich in der Pommesbude so eine Handvoll Salz reingeworfen, getrunken und das ging dann tatsächlich lustigerweise. Wir konnten dann noch flach wieder nach Hause fahren, aber von der schönen 3,5, 4, 5 Stunden, also 3,5 Stunden hatten wir eigentlich noch vor. Das war dann einfach vorbei in dem Moment.
Ich glaube, sowas hatten wir alle schon mal, oder? Ja, also ich meine, dass man irgendwie vollkommen grau in eine Tankstelle reintaumelt und irgendwie guckt, das Erste, was die am größten anlacht, vor allem man hat ja immer so einen speziellen Heißhunger. Ja. Also bei mir ist entweder herzhaft oder süß, nichts dazwischen. Und einmal hatte ich in der Herzhaftphase, habe ich irgendwie dooferweise als erstes so ein Carazza-Pizza entdeckt. Oh. Da ging es dann danach auch eher rückwärts als vorwärts nach Hause.
Ich hab mir so mal eine richtig schöne Sommertour verhagelt im Sauerland. Ich komme ja aus NRW und war dann häufig Ecke Waldeckerland und da in Winterberg und Co. Unterwegs und bin dann zum Kahlen Asten hochgeradelt. Das ist eine total geile Tour, die man von Bruchhausen aus, schöne Grüße mal dahin.
Bruchhauser Steine.
Genau, von den Bruchhauser Steinen quasi aus. Da kann man relativ gut campen. Und da war ich halt stationiert quasi und bin von dort aus dann hochgeradelt. Das sind so 700 Höhenmeter oder so auf 30 Kilometer oder so.
Optimal, ohne Frühstück, genau. Ne?
Ja, nee, das gar nicht. Nein, ich bin gut vorbereitet gestartet, hatte Wassertank voll und sowas alles. Das ging alles super. Und dann kommst du da oben an Kahlen Asten an. Es ist halt wirklich schön rustikal, hast einen schönen Ausblick. War richtig gutes Wetter, nicht viel los. Und dann glänzt ein und grinst ein so eine Torte ein. Und dann denkst du so, oh, das wäre jetzt so geil. Und ich habe halt auch in dem Moment, ich hatte ein bisschen Heißhunger natürlich und habe dann gedacht, komm, die gönnst du dir jetzt. Ja, ich habe halt nicht richtig nachgedacht und habe mir die dann reingejagt und dann, wie du schon gerade schön sagtest, so die ersten 20 Minuten, die geht's richtig gut. Und dann fängt die Sahne an zu arbeiten. Und dann ist das echt ein Bremsanker, sondersgleichen. Und das Schlimmste ist dann, ich habe mir die Kraft tatsächlich so erstmal ganz gut eingeteilt und bin dann über den Schlenker wieder hoch nach Bruchhausen wollte ich dann fahren, über so eine Forstautobahn, die halt abartig steil ist, also für Sauerländer Verhältnisse echt zum Kotzen. Und dann musst du halt auch noch permanent aufpassen, weil die alle paar hundert Meter oder ja alle paar Meter in so Stufen gemeißelt ist quasi. Oh. Das heißt, du kannst, wenn du Pech hast, hebelst du dich aus und dann kommst du da auch nicht mehr rein. Also ich habe damals mein altes Hardtail dabei gehabt, keine Sattelstütze, absteigen heißt schieben. Und dann fährst du dann da hoch und weißt ganz genau, okay, schieben ist scheiße, weiterfahren ist scheiße, was machst du jetzt? Und ich habe mich dann da hochgequält und ich glaube, ich habe es dann wirklich so mit Ach und Krach dann noch bis zum Wohnwagen, den ich dann da stehen hatte, noch geschafft, habe mich dann da in die Schaukel gelegt und habe sofort ein Nickerchen machen müssen. Alles um mich herum wird wahrscheinlich gedacht haben, oh Gott,
was ist mit dem
falsch? Weil ich dann da auch echt mit einer Wampe, sondern das Gleiche echt lag und nur irgendwelche Stöhnlaute von mir gegeben habe. Weil ich halt echt, das hat mich so aus dem Leben gekegelt. Und seit jeher weiß ich, okay, Kuchen danach gerne, aber
drin lieber
ganz,
lassen.
Ganz schlecht. Lieber ganz,
lassen. Aber das funktioniert auch mit anderen Sachen. Also ich habe tatsächlich, das ist auch gar kein Anfängerfehler gewesen, das war einfach ein fortgeschrittener Fehler, weil ich mit meinem Bruder in den Dolomiten unterwegs war und wir auf irgendeinen Pass hochfahren wollten und wir sind dann auch bis zu einer Hütte gefahren, obwohl wir dann auch erstmal direkt über uns, also richtig Gewitter, direkt über uns, richtig Geballer, auf dem Boden, Rad auf den Boden legen, irgendwie 3 Meter Abstand in die Hocke und es hat richtig geschüttet. Wir haben es dann bis zu der Hütte geschafft und dann dachten wir uns, komm, jetzt essen wir hier irgendwie was und wie das so in den Dolomiten da in der Ecke ist, da gibt's dann ja auch die Bretteljausen. Oder für die Vegetarier irgendwie eine Käseplatte. Und dann habe ich irgendwie mir so eine Käseplatte mit dem dort beliebten Graukäse gekauft. Oh. Und noch ein Stück Kuchen hinterher. Aber was mich gekillt hat, war definitiv der Käse. Mhm. Ich dachte halt, ja, ich meine, wir sind dann weitergefahren und irgendwie, es war so unfassbar zäh und ich dachte, naja, irgendwann wird das doch auch in Energie umgewandelt vom Körper.
Ja,
man muss halt einfach nur warten.
Bures Fett.
Der hat sich einfach gedacht, nee, das mache ich nicht. Wir sind dann auch umgekehrt, das war vorbei. Also wir sind dann noch auf den nächsten, ja, wir sind auf so einen Zwischenpass gefahren, haben dann da oben noch ein 360-Grad-Panorama-Foto gemacht, wie wir auf dem Boden liegen.
Dann war auch gut.
Und dann sind wir runtergerollt und das hat dann auch gereicht, weil dann fing es nochmal an zu donnern, war sowieso vorbei. Aber das war irgendwie, also mit der Ernährung sich vergreifen, kann man sich anscheinend echt in jedem Könner-Level oder
glaube was auch immer. Glaube ich auch. Ja, also es gibt manchmal, finde ich, auch Sachen, die kannst du sowieso nicht so richtig beeinflussen. Wo man, glaube ich, speziell immer aufpassen sollte, auch wenn man es irgendwie verträgt, sind so irgendwie Fett oder frittierte Sachen, weil allein wenn da irgendwie das Fett nicht passt und dein Körper irgendwie eh gerade am Anschlag ist, weil du irgendwo hochgekurbelt bist, ey, dann geht der Schuss richtig schnell da hinten los. Also dann lieber ein bisschen konservativ unterwegs sein, bevor man da irgendwie sich verkünstelt oder irgendwelche Fritten oder weiß der Herrgott.
Haben die Profis ja sicher, haben ja auch bekanntermaßen immer wieder mal, ne, dass bei der Tour de France ja, oder sonst klar. Wo irgendwie Leute nicht vorwärts kommen.
Ja, man muss sich ja auch einfach mal vorstellen, was für einen Stress du dich da aussetzt und wie bei vielen Leuten geht der Stress ja quasi auch auf den Magen oder generell der Körperstress. Und wenn du da halt irgendwie gerade voll am Anschlag einen Anstieg hochzimmerst oder keine Ahnung, auch im Rennen und dann halt irgendwie was leicht Falsches ist, was dein Körper auch nicht gewöhnt ist oder den Geschmack auch nicht gewohnt ist. Manchmal ist es einfach nur der Geschmack, der irgendwie mal wieder ein bisschen hochkommt und irgendwann ist dir davon so schlecht, dann kannst du es halt nicht mehr halten. Ich glaube, das sind einfach auch so Sachen, die man dann irgendwie trainieren muss. Aber ganz ehrlich, Hand auf Herz, Jungs, die geilsten oder die schlimmsten Fails sind doch ganz ehrlich in der Werkstatt bei euch auch passiert, oder? Da bin ich ganz vorne weit weg, weil ich habe irgendwie zwei Legende, ganz schlimm.
Bei mir tatsächlich nicht. Ich habe noch eine Geschichte, die ich nachher noch zum Besten gebe. Da geht es auch um eine Einstellungsfrage, also wie man drauf ist.
Ja.
Aber
so
in der Werkstatt, also ich war mal so doof und habe versucht, als völliger Schrauberanfänger eine V-Brake damals mit aber Cantilever-Sockeln so einzustellen, dass sie denn auch funktionieren sollen und beide parallel die Felge treffen.
Ja gut, das ist ja eine Lebensaufgabe, oder?
Das habe ich dann auch gemerkt. Ja, ich weiß noch genau, es war Sommer und ich hatte irgendwie am nächsten Tag, da war ich Student, da hatte ich am nächsten Tag auch früh irgendwie ein relativ wichtiges Seminar. Ich glaube, ich habe so um 5 Uhr morgens die beiden Schraubenschlüssel, ich glaube, es waren 10er, die dafür notwendig waren, habe ich irgendwie wutentbrannt gegen die Wand geworfen und mich ins Bett gelegt. Weil es immer noch nicht funktioniert. Es hat einfach nicht, es geht einfach nicht. Man hat normalerweise, also eine V-Brake hat ja von der Seite diese, das ist glaube ich ein 5 mm, mit dem man dann diese vor Stirn verschraubten Bremsklötze, V-Brake-Bremsklötze festmacht. Aber zwischendurch, das war bei mir eine Nexhaft-Bremse aus dem Tracking-Bereich, da kommt dann ein Cantilever-Bremsklotz, also einer mit so einem Stift nur, mit so einem dicken Stift. Und der muss von der Seite mit einem 10er Schraubenschlüssel, glaube ich, so gekontert werden, dass er sich wie ein Steuersatz eigentlich festzieht. Und dann muss der ja an 4 Seiten immer so sein, dass er genau plan die Felge berührt, weil er sonst quietscht das Ding wie die Hölle. Ich wurde dann auch irgendwann so sauer, dass ich dann halt so, ich schaff das jetzt trotzdem. Und es hat irgendwie einfach gar nicht funktioniert.
Aber das finde ich aber auch ganz schlimm. Bei mir kommt da noch irgendwie der Hunger irgendwann dazwischen und ich werde dann irgendwie so sauer, wenn was nicht funktioniert, weil ich einfach unheimlich ungeduldig bin. Und dann kannst du bei mir einfach, dann ist eh der Ofen aus. Aber ja, was ich mal gemacht habe, das war auch eher in den jüngeren Jahren, da ging es natürlich mit Klickpedalen los bei mir. Das ist ja sowieso mal eine Fail-Geschichte für sich. Da hat sich ja jeder irgendwie mal vor irgendwelchen Leuten auf den Pinsel gelegt oder so der typische Ampelstopp. Nee, es ging eher um was anderes. Ich habe nämlich den tollen Fehler gemacht. Wollte diese Pedale dann nach 2 Jahren mal irgendwann wieder abbauen, weil ich glaube, da wollte ich mal ein anderes Fahrrad Probe fahren.
Ah, ich weiß, worauf du hinaus
der
möchtest.
Der junge Herr Hoffmann, der sich seiner Macht noch nicht bewusst war sozusagen, der hat einfach mal schön die ganzen Pedalen oder die 2 Pedale natürlich fettfrei montiert. Ah, sprich, das Ding hat sich so festgefressen in meiner Alukurbel. Ich habe mich dann da irgendwie mit meinen jungen Jahren selber draufgestellt, habe meinen Vater gefragt, der hat dann den Schraubenschlüssel abgebrochen. Am Ende haben wir diese bescheuerte Pedale dann rausgebohrt bei unserem Nachbarn. Da war die Kurbel natürlich auch im Eimer. Das hat mein Taschengeldkonto dann doch relativ beansprucht. Aber das war halt so richtig dämlich. Weil ich meine,
gut, an einem gewissen Punkt hätte man einfach sagen müssen, okay, ich kaufe andere Pedale.
Das wird günstiger. Ja, nee, ich wollte, also wie ich denn sage, ich werde dann auch ungeduldig. Und ja, dann war das, ja, bisschen in die Hose gegangen. Also deswegen, heutzutage mache ich immer so viel Fett auf die Pedalgewinde, dass unten in der Werkstatt immer alle sagen, sag mal, brennt der Helm oder was? Wo ich immer sage, Kinder, ihr wisst nicht, vielleicht frisst sich das ja fest. Kann ja immer in die Hose gehen. Oh, und dann habe ich noch was anderes gebracht. Dann habe ich, war auch ziemlich gut. Ich habe dann irgendwann mal in so einem orangenen Magazin gelesen, wo ich noch jung war, dass man irgendwie die Kette ab und zu mal wechseln soll. Naja, dann habe ich mir halt am Abend vorm Rennen gedacht, oh, das machst du jetzt nochmal schnell. Das ist ja wunderbar.
Geschichten, die mal eben schnell, das sind immer
die besten. Ja, gerade vorm Rennen kann man eigentlich vollkommen stressfrei auch kurz. Ja. Naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, oh, wunderbar, hier, du hast ja, da hatte ich sogar schon eine Kette da, habe die dann auch schön draufgezogen, wunderbar, bin noch kurz Probe gerollt, habe mich gewundert, dass es ein bisschen lauter rattelt als vorher, aber kann ja sein, dass die alte Kette schon verschlissen war. Ja, genau. Dann bin ich halt irgendwie losgehechelt da beim Rennen, lief irgendwie nicht so viel, ich dachte mir, heute das Rad rennt irgendwie, also du drückst drauf wie ein Dover, aber irgendwie der Output, das kennst du anders, war halt nur ein kurzer Marathon damals, mit 15 muss man ja nicht so weit fahren, ich glaube, das war so ein 25 Kilometer Runde, also so ein Hobbyrennen. Naja, und dann gucke ich irgendwie auf den Parkplatz hinten mal so auf mein Schaltwerk und denk mir, ach, guck, irgendwie, jetzt weißt du, was der Fehler war, weil ja, ich habe, hinten hat es ja so ein Leitblech. Oh, und ich hatte halt einfach die Kette hinten falsch eingefädelt. Ich habe komplett das ganze Leitblech da kaputt geraspelt. Ich hatte jetzt gedacht,
dass es einfach die ganze Zeit springt, weil, weil die Kette schon irgendwie so
abgenudelt ist. Das auch. Weil ich die davor gefühlte 15.000 Kilometer gefahren bin. Das kann ja nichts anderes verschlissen sein. Aber das ist dann halt so. Also ich habe dann das komplette Leitblech hinten durchgeraspelt. Und weil ich ja natürlich immer schon Top-Material haben musste, das war natürlich ein XDR-Schaltwerk und das hat mich alles, das hat dann noch etwas wehgetan, da musste ich dann mal ein bisschen zurückschalten, habe mir ein SLX als nächstes gekauft, weil das ganze Carbon natürlich auch mit weggeraspelt war. Aber da stehst du dann irgendwie so davor und denkst dir, Gott, lass Hirn regnen, gerne über mich. Also wie kann man das denn falsch einfädeln? Deswegen heute, bevor ich das Kettenschloss zumache, da habe ich dann echt so einen Schaden von, gucke ich immer nochmal, wenn ich eine neue Kette verbaut habe, so, haben wir uns da wieder vertan, dann sind es wieder teuer.
Aber also da schön aufpassen. Zwischen den beiden.
Genau, da ist ja quasi so ein Beispiel.
Das passiert irgendwie immer noch so ein bisschen. Ich muss auch jedes Mal gucken, ist es jetzt davor oder dahinter?
Ja, aber ganz ehrlich, dann denkt man doch mal nach, wenn es komisch rattelt bei der Probefahrt.
Ja, genau. Sich,
also, das kann da nicht stimmen. Nicht so ein.
Wobei, als es dann weg war, ich meine eigentlich, also das ist ja wahrscheinlich nur eine Führung, damit es nicht rausspringt.
Ja, aber dann klappert das ohne Ende.
Ja?
Dann hast du vorher das Kettenschlagen. Das war dann irgendwie ein Schuss in den Ofen.
Aber beim Einfädeln muss ich auch jedes Mal wieder gucken. Ich weiß es dann und verniet es erst, wenn es richtig ist. Ja. Aber trotzdem, das ist irgendwie so mit den beiden Rädern, mit den beiden Schaltwerksröllchen. Ich muss da auch jedes Mal wieder gucken.
Obwohl es bei SRAM richtig cool ist, da entspanne ich das Schaltwerk immer und fädel die von oben durch, dann geht die Kette genau gerade. Also du musst gar nicht fädeln. Mhm. Das ist auch so ein Trick. Du kannst es bei Shimano auch so machen und drücken. Aber ja, das war ein schöner Fail in der Werkstatt. Seitdem habe ich, meine bekannten zwei linken Hände sozusagen. Moritz, was war bei dir? Was hast du da schon für einen Bock geschossen?
Ach, den Klassiker. Ich habe mir damals von Raceface super tolle und meiner Meinung nach auch sehr, sehr teure neue Griffe gekauft. Total geil. Leuchtend orange.
Ein Traum.
Und ich war damals auf dem Trichter gekommen. Hör mal, du musst alle mit Drehmoment da dran mal festmachen. Und habe dann mal einmal nicht richtig aufgepasst und hab dann schon gewundert, sag mal, es ratscht die ganze Zeit durch, aber da muss da jetzt so langsam mal das Klicken kommen. Und dann macht es irgendwann nur einfach nur Punks.
Moin.
Ja,
das aber was war passiert?
Schraube wenigstens Schraube abgerissen natürlich sofort.
Da hast du das Drehmoment falsch eingestellt?
Ja, ich habe einfach, ich glaube, 5 waren vorgegeben und ich habe 15 eingestellt oder so.
Ja, mein Gott.
Dafür braucht man auch keinen Drehmoment.
Nee, genau.
Einmal anhusten.
Genau. Und ansonsten Kette mal falsch rum montiert, das war auch scheiße.
Ne? Aber das geht ja auch erst seit einer gewissen Zeit.
Ja, ne? Genau. Ja. Aber das ist schon 11-fach natürlich. Ja. Dann. Das war auch sehr ärgerlich.
Aber was passiert dann? Merkt man das so richtig? Oder?
Mich hat's einfach gestört. Ich habe nicht den Hoffmann gemacht und bin dann damit weitergefahren.
Ich hab's einfach
gesehen und hab dann gedacht, oh nee,
wenn
ne?
das einer sieht.
Genau, und das mit dem Schaltröllchen ist mir auch schon passiert. Das ist auch so ein Klassiker. Und ansonsten.
Ich finde, es ist immer ganz, ganz gefährlich, wenn man Sachen macht, die man ganz oft macht, aber zwischendurch mit irgendwem Quatsch und abgelenkt ist. Das hatte ich nämlich tatsächlich, als ich schon hier war. Seitdem geht unser Werkstattchef immer in Deckung, wenn ich irgendwelche Reifen aufpumpe, weil wir natürlich hier in einer großen Werkstatt, wir machen das natürlich nicht per Hand, sondern mit Kompressor. Mhm. Naja, und ich quatsche mit ihm. Ich glaube, es ging gerade über irgendein neues Rad, wie ich das fand und bla und blub und pumpe nebenher auf und sabbel und sabbel. Und ihr hört ja, wenn ich einmal in Gang bin, dann höre ich auch so schnell nicht mehr auf. Naja, und mein Gesabbel wurde dann irgendwann durch einen ohrenbetäubenden Knall gestoppt, weil ich mir schön den Schlauch überpumpt habe. Und dann hatte ich echt, wie in so einem Film, echt mal ein kurzes Pfeifen auf den Ohren. Und unser Werkstattchef Chris damals noch guckt mich vollkommen verstört an und sagt, sag mal, was war denn das jetzt? Ich so, ich glaube, der Reifen ist geplatzt.
Totaler Hobby. Totaler Hammer. Das ist ja mit Schlauch, ne? Wenn das irgendwie Schlauch
losgeht. Stell dir mal vor, mit Milch Jukles schon drin.
Ja, dann hätten wir, glaube ich, neu renovieren können. Und dann hätte ich erstmal 2 Monate kein Gehalt bekommen.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, an meinem ersten Tag, wo wir unten in der Werkstatt dann waren und ich mit dir schnell deine Pyrope-Felgen auf Tubeless umgerüstet habe.
Und wir haben ein neues Felgenband
reingezogen. Genau, wir haben gemeinsam ein neues Felgenband reingezogen und Luki dann auch völlig unbedarft mit der Knarre erstmal Druck. Und ich stehe daneben und denke nur so, Luki, was ist
das? Ich habe das im Gefühl.
Ja, ja.
Habe ich schon mal bewiesen.
Also man muss dazu sagen, wir haben da keinen Manometer dran. Das ist wirklich Gefühlssache.
Ja, sag ich doch, Gefühl.
Ja, nee. Und es hat ja auch dann nach meinem vehementen...
Jetzt hast du Vertrauen zu mir.
Ja,
ja gerade mit Carbonfelgen und Kompressor und so Tubeless-Spirenzien. Oder was auch total, also das habe ich selber noch nicht gehabt, aber hat ein Kumpel von mir, der sich Carbonfelgen gegönnt hat. Wenn du da dann irgendwie rumhampelst und den Reifen aufziehen willst, weil das manchmal nicht so wirklich klappt, wie es soll, und dann diese Hebelwirkung, ne? Das ist ja auch total gefährlich, dass du die Carbonfelge irgendwie zerstörst. Da habe ich auch nur gesagt, hier, Claudi, jetzt mach mal ein bisschen langsam, nicht, dass wir die Felgen kaputt brechen. Weil da habe ich auch schon die dollsten Geschichten gehabt, dass irgendwelche Leute sich kein Meter die Felge gefahren sind, sondern direkt beim ersten Reifen draufziehen, sich schön das ganze Felgenhorn zerballert
haben. Mit Reifenheber, oder?
Ja, klar, wenn das irgendwelche Metallreifenheber sind,
ach,
oder so,
Scheiße,
wo du die Carbonfelge schön kaputt haust. Das ist dann aber auch so,
ja. Aber es steht auch auf den Felgen drauf, ne? Dass man da gar nicht Metall
Kollegen dran darf, teilweise, oder? Nicht. Also es geht ja eher um den Hebel. Also es ist letztendlich dann ja auch egal. Kann ja auch ein starker Plastikhebel sein. Mhm. Wenn du halt einfach versuchst, diese Reifenwulst darüber zu wuppen, und das sind halt teilweise so filigrane Felgen, gerade so im Cross-Country-Sport bei uns, da kann das schon mal passieren. Da sind auch so Sachen, wo du sagst, ey,
Gott. Ist das dann kurz eigentlich ein Crash-Replacement?
Was sagt denn der Hersteller dazu?
Also ich würde als Hersteller sagen, wenn du zu dumm bist, dann musst du Alufelgen fahren.
Oder derjenige sagt, die sind so doof, komm, den schicken wir einfach neu.
Ja, genau, der ist schon genug gestraft fürs Leben.
Aus Mitleid.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, in der Werkstatt, da können schon ein paar Sachen in die Hose gehen. Aber eigentlich ist so Try and Error ja gut, weil ich meine, wenn du es mal falsch gemacht hast, dann weißt du es halt wenigstens.
Genau, dann machst du es nie wieder falsch.
Ja, gut, kann halt mal teuer werden.
Ja, meist geht was kaputt. Also ich habe einmal irgendwie, ich war ja schon von vornherein, von ganz, ganz, ganz am Anfang irgendwie Verfechter von Aussparungssätteln. Da kam Terry damals mit dem ersten Aussparungssattel überhaupt, das war der Liberator. Das war eigentlich ein Trekking-Sattel mit einem Loch drin und der war irgendwie nach, ich glaube, 200 Kilometern hing der durch wie eine Hängematte. Also völlig, ja wirklich völlig weich, aber tatsächlich sehr komfortabel für die damalige Zeit. Und dann dachte ich mir, der ist mir irgendwie trotzdem zu weich. Und ich hatte damals irgendwie von meinem Bruder, der hat mir Tipps zum Radfahren gegeben, hat gesagt, hier Brooks, du musst einen Kernledersattel fahren. Da habe ich mir gedacht, alles klar, habe ich jetzt gekauft für richtig teuer Geld, die Dinger kosten ja was. Aber ich will so eine Aussparung haben. Und da habe ich halt zum Teppichmesser
gegriffen. Hast du nicht gemacht.
Doch.
Alter, so eine gelb-rote Karte.
Aber der Witz ist ja, mittlerweile gibt's sowas ja von Brooks.
Ja, da sind die nach 15 Jahren auch mal zum Cuttermesser gekommen.
Irgendwann auch zum Cutter gekommen. Aber ich habe das dann damals tatsächlich rausgeschnitten, so einen richtig schönen schwarzen Kernledersattel, so für 50 Jahre Radfahren locker geeignet, und habe dann da ein Loch reingeschnitten, habe dann dummerweise festgestellt, dass dass die Aussparung, die ich da geschaffen habe, zwar von der Größe und von der Lage und so her alles gepasst hat, aber die Ränder so unfassbar hart sind, weil das halt dieses Leder ist, dass es einem wirklich alles abschneidet, was man irgendwie damit eigentlich schonen will. Und ich dann einfach dazu übergegangen bin, das war sehr schmerzlich, aber ich hab den einfach weggeschmissen. Das ging irgendwie nicht. Ich konnte den auch nicht mehr anschauen, wie er in der Ecke liegt, weil ich mir dachte so, willst nicht daran erinnert werden. Immer lasst du da irgendwie 80 Mark oder was das war, keine Ahnung, es war richtig Geld, jetzt hier in die Tonne gehauen habe. Aber so Sachen kaputtschrauben, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert.
Ja, oder halt, ja, klar, kaputtschrauben oder halt auch einfach Fehlanwendung oder ja, Dusseligkeit, wie ich es immer nenne. Also ich glaube, das war auch einer meiner ersten Amtshandlungen hier bei der Mountainbike, da durfte ich das Testrad quasi aufbauen. Und ich habe es dann selber zum Glück auch getestet, muss man fast so sagen. Weil
war das noch in der Probezeit? Dann war es bestimmt ein Test.
Ich sag's nicht. jedenfalls ja, hat Herr Hoffmann da einfach mal schön vergessen, die Kurbelschrauben anzuziehen. Was dann beim ersten Sprung relativ spannend wurde, wenn man so auf der einen Seite durchrutscht und dann irgendwie mit beiden Pedalen unten im Wald steht und sich so denkt, yo, das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Also ohne Dropper-Post hätte ich, die zum Glück unten war, wäre, glaube ich, die Sache mit Nachwuchs dann auch gegessen gewesen. ja, also das sind, finde ich, dann aber auch so, zum Glück so Sachen, wir schrauben ja dann alle an unseren Rädern selber oder ich hoffe, das machen alle irgendwie an ihrem Schätzchen selber schrauben. Bei den meisten Sachen kannst du ja wenigstens sagen, gut, du warst zum Glück selber schuld. Oder ja. Klar, ist dann immer noch doof, aber dann kannst du wenigstens keinem sagen, sag mal, willst du mich umbringen oder... das war auf jeden Fall nicht so eine coole Erfahrung. Aber ja klar, Kaputtschrauben.
Da bin ich echt froh, dass ich da ein viel zu großer Schisser für bin. Also gerade bei Kurbeln und so, da gucke ich immer 3 oder 4 Mal drauf. Echt, und kontrolliere das alles, weil das tut so unglaublich weh.
Und es wird ja auch teuer dann, ne? Also bei mir war es auch immer ein Kostenfaktor, dass ich mir irgendwie 5 Mal vorher angeguckt habe, wie muss ich das jetzt reinsetzen, weil sonst, wenn du die Pedale einmal falsch ansetzt an der Kurbel, rechts auf links, und das so mal 1,5 Windungen reindrehst, dann ist ja eigentlich auch schon vorbei. Also das könnte man vielleicht noch retten.
Ja, aber das muss man ja auch wirklich mit Gewalt machen, ne? Also
wenn die außen so ein bisschen ausgelutscht sind, das geht schon. Also ich hatte das schon, bei so einer älteren Kurbel habe ich dann auch mal angesetzt und dachte so, nee, irgendwie. Es gab ja, früher stand da ja immer noch so drauf, links, rechts, ne? Und irgendwann ging es dann auch so ein bisschen über zu diesem angefassten, also dass so eine kleine Rille in der Achse des Pedals ist und ich wusste dann irgendwie nicht, ist jetzt rechts oder links und hab's dann irgendwie mal versucht anzusetzen und relativ schnell festgestellt, nee, ist die falsche Seite. Zum Glück hatte ich einen Gewindeschneider für die Pedalgewinde damals, als ich in der Werkstatt gearbeitet habe. Die gibt's tatsächlich, ne? Dann schneidest du einfach nach und es geht. Mhm. Da muss man es halt ein bisschen mehr anknallen, weil es außen nicht mehr so viel Halt hat. Aber
ja,
wenn man tiefer reingegangen wäre, dann ist es natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen. Also sowieso nicht zur Nachahmung empfohlen, aber dann sollte man die Kurve auch lieber entsorgen.
Ja, aber gerade unten an der Kurbel, ich finde, manche Sachen vergisst man irgendwie auch oder was auch schnell mal als Anfängerfehler passiert. Also was ich jetzt neulich mit einem Kumpel hatte, der hat auch eine Carbonkurbel. Und da gibt's ja diese kleinen Unterlegschreiben, damit sich das auch gerade nicht so ins Carbon reinfrisst und so, die lässt man halt voll schnell mal irgendwie weg. Mhm. Da denkst du manchmal gar nicht dran. Das sind so kleine Dinge oder auch gerade Drehmomentsachen. Teilweise muss man aber auch den Herstellern sagen, das ist auch ein Witz, was die da als Drehmomente vorschlagen. Also ich hatte neulich mal an der Headdeckel, sag jetzt mal nicht von welchem Hersteller, weißt du, den sollst du mit 1 Newtonmeter anziehen. Natürlich habe ich den zu heftig angeknallt, dann war die ganze Schraube rund. Ey, da hatte ich schon so eine Krawatte.
Weil die Schraube war rund? Also war es eine Carbon-Schraube?
Nee, das war oben am Steuersatz was, wo du quasi die Head-Kappe festziehen musstest und dann natürlich gleich krick einmal rumgedreht, wo ich dachte, ja, 1 Newtonmeter, da kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, mit dem kleinen Finger gegendrücken. Also das, ich finde, manchmal ist es auch so ein bisschen konstruktionsbedingt, wo man irgendwie sagt, da kann das auch mal. Ist es vielleicht nicht hundertprozentig voll durchdacht, das Produkt, wenn es so schnell in die Hose geht.
Wobei, ich glaube, hier Magura-Bremshebel, die gewickelten, die haben auch einen Anzugsmoment von 1,5. Oder?
Die Carbotecta, ja. Aber die gehen, glaube ich, auch relativ schnell. Die überzieht man auch relativ schnell, wenn man da 2 Newtonmeter oder 3 drauf gibt. Also es gibt halt so Teile, das meine ich damit halt. Das sind dann so die Teile, wo du genau aufpassen musst. Bloß kein 0,5 Newtonmeter zu viel. Oder gerade so extreme Leichtbauparts, ne? Da machst du irgendwie ein Tickchen zu viel und dann bricht dir der Sattel oder
klar. Was ja auch bei dem Thema Cockpit auch schwierig ist, ne? Also wenn auf dem Vorbau irgendwie 5 Newtonmeter maximal steht und man hat aber irgendwie einen ultraleichten Carbonlenker, den man da reinsteckt, was gilt denn jetzt, ne?
Nee, dann und immer zum
da gilt immer das Niedrigere.
Genau, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, also zu dem fragileren Bauteil.
Ja,
das ist den glaube ich dann eher. Ich meine, so die meisten Vorbauten sind ja eh Alu, dann ist das.
Ja,
und auch da, ich meine, im Zweifelsfall, dafür hat der liebe Gott ja Carbonpaste erfunden. Ja, das muss ich sagen, da bin ich auch mittlerweile ein großer Fan von. Also, es bringt viel mehr, als ich je gedacht hätte, muss ich sagen.
Aber jetzt nochmal zu anderen Fails. Was ist denn in Sachen Bekleidungsfails bei euch teilweise mal los gewesen? Weil ich das auch schon ab und zu mal hatte, also dann klar, dann fährst du das Typische, fährst du irgendwie in der Regenjacke los und brauchst die. Aber was bei mir neulich mal echt ein Thema war, auch nach Jahren noch, ich bin dann mit einer viel zu dunklen Brille losgefahren und dann kam Gewitter. Ey, ich habe gar nichts mehr gesehen und ich habe es halt irgendwie auch nicht gerafft. So, ja, heute ist ja dunkel. Ich habe irgendwie in zwei, drei Kurven weggerutscht und dachte mir irgendwann, na, hoff mal, vielleicht nimmst du einfach die Brille ab, dann siehst du auch wieder was. Weil das sind ja auch so Sachen, da denkst du ja manchmal gar nicht dran. Ey.
Das Dämlichste, was ich da mal gemacht habe, war auch im Sauerland, da hat das Wetter komplett umgeschlagen. Und ich
war
hatte,
da ausnahmsweise mal Sonne, kurzzeitig?
Ja,
ne,
ja,
da ist doch immer Regen.
Nein, ich weiß, es ist regenreichste Region NRWs, glaube ich. Oder Deutschland sogar. Irgendwie sowas. Und machst auf jeden Fall mit irgendwie sowas, machen so Werbung. Und war auf jeden Fall, erst war Bombenwetter. Und ich habe da natürlich, ich habe damals an meinem Cross-Country-Rad, das habe ich mehr als Tourenrad benutzt, als Trailmaschine. Und ich habe mir damals dafür auch dann standesgemäß Schutzbleche zum Einstecken von SKS gekauft. Die waren super.
Kommen ja auch aus dem Sauerland.
Genau, kommen ja auch aus dem Sauerland.
Die sind extra dafür gemacht.
Genau, und zum Einstecken, damit es nicht total behämmert aussieht. Und ich wusste, dass so ab 1, 2 Uhr Gewitter angesagt waren. Womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass es so heftig gewittert, dass ich dann beim Bergabfahren gar nichts mehr sehe, weil die gesamte Suppe mich halt von vorne permanent mariniert hat. Also erstmal sah ich halt aus wie nach einem Schlammcatchen. Ich hatte geschwollene rote Augen von dem ganzen Schmutz
und
irgendwelchen Holzabrieb und sowas. Ich bin unten im Dorf angekommen und habe halt echt gar nichts mehr gesehen und hatte halt also wirklich Glubschaugen vom Allergemeinsten. Und da muss ich sagen, diese Ass-Saver habe ich beim Rennradfahren sowieso, wenn es jetzt in die kalte, nasse Jahreszeit geht, wir nehmen das jetzt ja gerade im September auf, habe ich die eigentlich immer dabei. Und ich muss sagen, beim Mountainbike vorne wenigstens so ein Mini-Spritzschutz würde ich echt jedem empfehlen, weil es halt gerade, wenn es nass wird und dann dazu auch noch kalt wird, jeder Schutz hilft da so ein bisschen.
Aber ich glaube, das sind so Sachen, die muss man mal selber erfahren haben. Ja, und klar, wie gesagt, dieses Lehrgeld bezahlen, dann weiß es irgendwie mit der Zeit gefühlt auch.
Aber Wetter ist ein schönes Stichwort, das passt nämlich noch zu meiner Geschichte, die jetzt ein bisschen länger wird, aber die habe ich auch schon mal im Heft tatsächlich niedergeschrieben. Unter der Rubrik magische Momente, und das war ein klassischer Fall von einem Einstellungsproblem. Und zwar, ich würde das mal unter der Rubrik Hochmut statt Demut laufen lassen, und zwar vor dem Berge. Es war nämlich so, ich habe in München gewohnt und bin dann irgendwie am Wochenende gerne mal in die Alpen gefahren. Das kann man mit der Bayerischen Oberlandbahn hervorragend machen, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Setzte dich in München am Hauptbahnhof rein und fährst irgendwie bis, weiß ich nicht, da Zell am See oder irgendwie so in diese Richtung. Und bist eigentlich schon direkt im Voralpenland und kannst super Trails fahren, nimmst dir abends irgendwie so ein Fremdenzimmer für 30 €, kannst am nächsten Tag nochmal fahren und dann setzt du dich abends sonntags wieder irgendwie in die Bahn und bist pünktlich zum Tatort um 20 Uhr wieder auf dem Sofa. Und da hatte ich irgendwie ein ähnliches Unterfangen vor und bin irgendwie in die Berge gefahren, und es war aber November. Muss man dazu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Das heißt, ich bin jetzt nicht der totale Bergexperte und wusste zu dem Zeitpunkt halt auch noch gar nicht, wie sich das so da gestaltet.
Bist du mal auf eine Halde gefahren.
War aber schlau genug, um in die Dorfkneipe da zu gehen und zu fragen, wie denn das Wetter oben auf dem Berg ist. Ich wollte über den Hirschbergsattel fahren. Das sind irgendwie, ich glaube, so 1,450 oder so. Es ist jetzt nicht irrsinnig hoch. Hab in der Kneipe gefragt und die meinen, ja, da oben ist noch alles Töfte. Also gestern war noch einer von uns da irgendwie so und der ist darüber gewandert, alles gut.
Die haben es aber anders gesagt, bestimmt.
Ja, das ist da ist noch alles frei, da kannst du super fahren.
Ja, super.
Ja, mach dir keine Sorgen. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ich dachte mir, klasse, super, alles richtig gemacht, bin irgendwie losgefahren. War natürlich schon ein bisschen kalt. Das heißt, ich hatte irgendwie Flat Pedals und so Nike Basketballstiefel und eine Regenjacke mit so einem Wintertrikot drunter und bin losgefahren, und es war alles sonnig und super und bin so die ersten paar hundert Höhenmeter gefahren, und dann kam mir jemand entgegen mit so Schneeschuhen und so Wanderstöcken, und ich dachte so, was ist das denn für ein Tourist irgendwie so irre, ne? Der läuft hier mit Schneeschuhen rum. Haha.
Guck mal, so ein Warmduscher hier.
Völlig. Und ich dachte mir, alles klar, fahre ich mal weiter. Und dann sah ich so die ersten Schneeflecken auf dem Boden und das wurde nebelig. Und es war original so, dass ich 300 Höhenmeter später einfach bis zum Knien im Schnee stand, nichts mehr gesehen habe, also gar nichts, weil es komplett nebelig war und ich quasi kurz vom Sattel des Berges, vorm Pass war und einfach überhaupt nicht mehr wusste, A, wo muss ich hin, B, wie komme ich hier wieder raus und C, warum ist es so dunkel? Und ich dann aus meiner Erinnerung, weil ich bin das im Sommer schon mal gefahren, wusste ich, okay, eigentlich musst du nur geradeaus, irgendwann kommst du auf der anderen Seite runter und es gibt so zwei Wege oder drei, die man über diesen Pass nehmen kann. Und ich fuhr dann irgendwie hoch, dann gibt's so eine Gabelung an der Stelle. Also von Fahren kann eigentlich nicht mehr die Rede sein, weil ich hatte irgendwie ein 100 mm Race Fully mit zwar schon Matschreifen drauf, aber es war halt Schnee. Also ich musste schieben, Punkt. Und bin beim Schieben dann auch immer noch weggerutscht. Hab dann irgendwie, dachte mir, komm, nimmst die linke Abzweig hinter auf der anderen Seite des Bergs, geht sowieso links runter. Und bin halt bei jedem Schritt einfach bis zum Knien eingesunken, bis dann da ein Schild stand, Achtung, kein Weg weiter, Absturzgefahr.
Dann sollte man umdrehen.
Und ich dachte, okay, den nehme ich nicht. Hab mich, weil ich mir dachte, Mensch, kannst auch noch mal ein bisschen rollen lassen, hab mich mein Rad umgedreht, hab mich draufgesetzt und bin runtergerollt. Zu der Gabelung des Weges wieder, wo ich dann bremsen wollte. Das Problem war, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine HS33 von Magura am Rad. Hervorragende Bremse, hydraulische Felgenbremse, für alle, die dies nicht wissen. Eine hervorragende Bremse, mit die wirklich für eine Felgenbremse einfach wahnsinnig gut dosierbar und kräftig ist, aber leider unter 0 Grad nicht mehr funktioniert. Ich wusste nur nicht, wie viel Grad es dort waren. Und es war wirklich original so, die Bremse war gar nicht mehr intakt. Also es müssen irgendwie -3 oder -4 Grad gewesen sein. Auf jeden Fall war das Ding eingefroren und ich sauste einfach über den Weg hinaus in einen Baum rein und bin einfach unter dem Baum liegen geblieben. Mir das rechte Bein richtig geprellt und angestoßen und musste mich erstmal so ein bisschen sammeln, weil ich auch mit dem Kopf irgendwie so ein bisschen in den Baum reingerauscht bin und lag dann da so am Boden. Es wurde irgendwie immer dunkler und mein Bein tat mir weh und ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Ich schaue mal auf mein Handy. Das war so ein Siemens ME45, also ein richtig alter kleiner Knochen. Das war so um 2007 rum. Ich war damals nicht auf dem Stand der Technik. Ich hatte einfach so ein olles Handy mit LCD, Liquid Crystal Display. Das Problem ist, Liquid war das dann nicht mehr, weil das war nämlich auch eingefroren. Also ich drückte auf die Tasten und es reagierte einfach gar nicht. Und da habe ich dann kurz Panik bekommen, weil ich dachte so, du liegst jetzt hier, hast dir das Bein angestoßen, du kannst, das hast A, kein Netz, gehen, ja? Hast B, keine Verbindung. Es ist so 4:30 und wir haben November, es ist irgendwie in den Bergen und du bist zu hoch und irgendwie sind es hier 0 Grad oder noch weniger. Da habe ich echt kurz Panik bekommen und dann zum Glück aber mein Rad nehmen können und habe dann die beiden anderen Wege ausprobiert, die noch über diesen Gipfelpass ähnliches Getöse irgendwie rübergeführt haben und habe tatsächlich einen gefunden. Das Problem war, auf der anderen Seite war der Boden komplett gefroren und ich musste dann mich auf den Arsch setzen und runterrutschen, bis ich irgendwann in etwas Ebenes, war wirklich mit diesen Basketballstiefeln, war auch Laufen einfach nicht möglich, bin dann da runtergerutscht auf meinem Arsch, das hat auch niemand gesehen, weil da war keiner mehr, alle anderen waren schlauer als ich und habe dann irgendwie mich aufs Rad irgendwann gesetzt, bin den Berg runtergerollt. Ich musste dann mein Trikot ausziehen und unter meinen Helm stopfen, weil ich so Kopfschmerzen bekomme, weil der Fahrtwind so kalt war. Irgendwann bin ich dann auf der anderen Seite rausgekommen. Das war dann, ich vergesse immer den Namen dieses Ortes, egal, auf der anderen Seite bin ich dann irgendwann wieder über einen ziemlichen Umweg zur Bahn gefahren und habe dann meiner damaligen Freundin nur geschrieben,
komm später zum Tatort.
Ich komme heute später. Frag nicht, was los war. Ich erzähle es später. Das war wirklich so ein Moment, das war einfach, also da muss ich wirklich sagen, das war total unerfahrenes Verhalten. Allerdings, also rein objektiv hatte ich für mein Empfinden eher vorgesorgt, mich zu erkundigen, was ist da oben für ein Wetter zu erwarten.
Weil wenn die dich auch so gut dreist anlügen, ist ja eine bodenlose Frechheit.
Ich glaube noch nicht mal, dass die gelogen haben. Ich glaube, dass das einfach über Nacht da oben geschneit hat.
Ja, okay. Kann natürlich auch sein. Und ich meine, das sind die Berge, ne? Die Berge haben irgendwie immer ihre eigenen Gesetze und da musst du halt.
Der Fehler war einfach im November noch über einen Pass fahren zu wollen.
Ja.
Und das war ja irgendwie so um 2005, 6, 7 rum. Da war ja Winter noch so ein bisschen mehr Winter als heute.
Ja, aber das richtige Material ist auch immer total wichtig. Also ich habe irgendwie auch mal gedacht, ich weiß ja auch nicht mehr, wie alt ich da war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oh geil, mit einem 26 Zoll Cross Country Hardtail kann ich super in den Alpen fahren. Das wird eine klassische Sache. Dann sind wir noch so eine Moräne runtergefahren. Also Fading war gar kein Ausdruck. Eigentlich bist du nur noch immer in den Gegenhang gescheppert. Und da lernst du dann halt irgendwie auch Radfahren, weil da kannst du dir keine Fehler erlauben. Aber das war auch so im Nachhinein, wo ich mir gedacht habe, wie doof kann man denn eigentlich sein? Also manchmal sieht man ja schon, dass manche Räder oder Equipment für manche Dinge einfach nicht vorgesehen ist. Genauso wie du nicht mit einem super krass leichten Cross-Country-Schuh einen Alpencross fährst. Wenn du weißt, du musst da irgendwie, hast da eine 2 Kilometer Tragepassage drin. Also so Sachen so.
Das habe ich aber mal gemacht. Da war ich auf Elba und hatte nur so einen Specialized S-Works Schuh dabei. Da war ich auch gerade erst 2 Jahre bei der Mountainbike. Das ist schon ein Schuh, den man jetzt nicht so unbedingt da verwendet, wo ich ihn verwenden musste, weil das Elba ist super steil und total schotterig. Der Schuh sah hinterher aus, als ob man damit von hier bis nach Rom gegangen wäre. Es war einfach Alterung im Zeitraffer. Alles im Auftrag des Lesers.
Ja, aber die richtigen Klamotten zur richtigen Situation finden, das ist halt auch so eine Krux.
Also ja, und gerade am Berg, da kannst du dich so vertun. Also da bin ich auch irgendwie echt so ein Schisser. Ich bin ja auch ein Nordlicht. Ich packe dann irgendwie lieber viel zu viel meinen Rucksack ein und kann irgendwie da 2 Tage gefühlt autark leben, weil ich so viel Essen dabei habe. Weil ich immer voll Angst vor dem Hungerast habe, weil irgendwie, ich weiß nicht, Alpen oder generell Berge, da kannst du so in die, auf gut Deutsch, Scheiße greifen. Dann lieber zu viel und viel zu viel zum Anziehen dabei haben, als dann da am Berg stehen und jetzt kann ich ja schon fast sagen, den Zimek zu machen.
Kannst du tatsächlich, weil ich habe tatsächlich noch eine. Ich werde dir jetzt nicht so ausführlich erzählen wie die eben. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer, das ist jetzt auch mal, da sollen auch bitte alle Zuhörer herzlich lachen. Ich habe immer so einen Firestick dabei. Also so ein Zündfunkengeber, falls man sich mal ein Feuer machen muss. Echt? Warum? Weil, vielleicht kennst du es, Moritz, das Ardai-Gebirge. Kennst du Ardai?
Ja.
Ja. Das ist auch bei Bochum so ein mittelgebirgiges Ding. Das Tolle an diesem Wald und gebirgigen Landschaft ist, da sieht's überall gleich aus. Also man biegt, oder wie ist deine Erfahrung? Ich weiß es nicht.
Ja, schon.
Also es ist mich, schon. Das war eine meiner bevorzugten Reviere, als ich als Student in Bochum irgendwie gearbeitet habe, gelebt habe und mit dem Biken angefangen habe. Und man fährt da rein, biegt rechts ab und denkt, hier war ich doch gerade eben erst. Und dann biegt man links ab und denkt, bin ich jetzt im Kreis gefahren? Aber bist du gar nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit dann auch, weil ich viel da gefahren bin, habe ich dann für mich so das absichtliche Verfahren entdeckt. Das heißt also, ich setze mich aufs Rad und fahre in die Richtungen, die ich noch nicht kenne und orientiere mich dann zurück.
Das ist ziemlich schön Survival-Training.
Das Tolle daran ist, man sollte damit nicht zu spät am Tag anfangen, sonst passiert nämlich Folgendes, man verfährt sich so, dass man nicht mehr nach Hause kommt und im Wald übernachten muss. Und das musste ich dann tatsächlich.
Ja, Quatsch.
Kein Witz. Ja, kein Witz. Ich bin
das Ding aus dem Sumpf.
Ich bin an einer Stelle, ich bin immer weiter reingefahren und irgendwann wurde es komischerweise relativ schnell dunkel, weil das ist ja auch so eine leicht hügelige Geschichte und es war irgendwie alles noch relativ hell und auf einmal war es relativ schnell dunkel, wahrscheinlich weil die Sonne hinter dem nächsten Berg verschwunden war und ich stand relativ schnell im ziemlich dunklen Wald. Es konnte eigentlich nur, also es war quasi wie im Stadtwald. Also es ist, das Ardai-Gebirge ist jetzt nichts, worin man sich wahnsinnig verfahren kann. Aber ich bin auf einmal, brach die Dunkelheit über mich herein und ich habe dann einen Versuch gemacht, weil ich irgendwo weiter unten, weiter weg Lichter gesehen habe, dachte ich, ah, ein Haus, da fahre ich hin. Bin dann irgendwie in die Richtung gerollt und habe mich dann nach 3 Metern eines Besseren besonnen, weil ich mich sofort völlig aufs Maul gelegt habe, weil das war halt kein Weg mehr. Ich hatte auch keine Lampe dabei, Handy sowieso nicht. Das heißt, komplette Dunkelheit und ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe gewartet, bis es wieder hell wird. Und das Großartige ist, dass man dann merkt, was die Sinne mit einem machen. Innerhalb von 3 Stunden, also es hat auch gar nicht lange gedauert, bis es wieder hell wurde, weil es irgendwie Sommer war und irgendwie kurze Nacht, zack, bumm. Ich glaube, ich saß da so irgendwie von, weiß ich nicht, so 23 Uhr. Also ich bin, glaube ich, um 6 losgefahren, habe mich dann verfahren und bin dann irgendwann, musste ich mich dann hinhocken. Und in der Zeit hatten sich meine Ohren so geschärft, dass ich tatsächlich irgendwie gehört habe, wenn irgendwelche Tiere vorbeigelaufen sind. Wie groß die waren, wusste ich nicht. Also es kann vom Käfer bis zum Igel irgendwie alles gewesen sein. Es hat sich aber auch jedenfalls alles irgendwie laut angehört. Das war ganz schön gruselig. Also
das glaube ich
auch. Man
denkt
ja, bestimmt kommt jetzt hier jemand vorbei. Wer sollte vorbeikommen? Niemand anders ist so doof wie du. Ich bin dann am nächsten Tag tatsächlich relativ früh dann auch so, habe ich den Weg wieder gefunden, bin dann rausgerollt aus den und bin dann in Wuppertal rausgekommen. Tatsächlich bin ich dann an so einem relativ nah in der Gegend, wo auch die deutsche Meisterschaft eine Zeit lang da stattgefunden hat, wobei das Wetter wäre, aber ich bin so in der Gegend da bin ich irgendwie rausgekommen und habe mich dann irgendwie in die Bahn gesetzt und bin nach Hause gefahren, relativ übernächtigt. Das war ziemlich wild eigentlich. Aber deshalb, man kann eigentlich nie genug dabei haben.
Ja, und schon gar nicht Beleuchtung. Jetzt, wenn wir wieder Richtung Herbst, Winter kommen, ich habe das auch schon so oft gehabt, wo du eigentlich denkst, ah klar, nimmst du mit, dann hast du es doch wieder nicht mitgenommen, dann kommt die Dunkelheit. Und ich bin dann immer so ein Kandidat, ich fahre dann immer einhändig und in der anderen Hand habe ich mein iPhone mit einer iPhone-Lampe, wo du gefühlt 30 Zentimeter weit gucken kannst. Und dann kommt das erste Schlagloch und es hebelt sich so dermaßen aus. Und du denkst dir immer, oh ey, ich habe doch noch dran gedacht, oder vor allen Dingen Akku leer und die tollsten Sterenzien. Das ist ja, also das Einmaleins ist ja gar nicht so schwierig, aber man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass man das auch relativ strikt befolgen sollte.
Und nach dem Sturz nicht zu früh weiterfahren. Ich bin einmal in Albstadt unterwegs gewesen mit dem Enduro auf einer der Pisten da und bin tatsächlich, da hatte ich irgendwie einen Fullface-Helm an und brauchte ihn auch, weil ich bin wirklich mit dem Gesicht gelandet und habe dann gedacht, sofort weiterfahren, direkt wieder drauf und bin 5 Meter später direkt wieder irgendwie hingefallen. Mir dann gedacht, okay, erstmal vielleicht das Gleichgewicht wieder finden.
Adrenalin und so.
Genau.
Ja. Obwohl, das kommt immer drauf an. Bei mir als Racer ist es immer so, das funktioniert dann noch, weil ich dann immer denke, oh, ich kann das noch ganz kurz, aber dann kommt so nach 3 bis 4 Minuten, wenn ich da nicht mehr konzentriert bin, das Adrenalin schlagartig weg ist und du dir erstmal bewusst wirst, habe ich mir eigentlich irgendwie was getan und keine Ahnung, die Wunde pockert total oder du guckst mal runter und dein weißer Socken ist mittlerweile rot oder so und du denkst, jetzt vielleicht doch anhalten. Das hatte ich mal bei der deutschen Meisterschaft, da war bis zum Knochen alles offen, aber ich stand so unter Strom, dass ich gedacht habe, boah geil, fährst du weiter. Das läuft bestimmt noch und dann bin ich irgendwie, mein Dad stand dann an der Verpflegungszone und hat gesagt, so mein Freund, das war's, der hat direkt die Nummer abgerissen, ich so, echt? Das ist jetzt dein Problem, ne, hier, deutsche Meisterschaft, jetzt muss ich Gas geben, ne, er zeigt mir auf mein Bein so, nee, guckst, und dann habe ich runtergeguckt und dann musste ich mich da relativ schnell setzen, wenn man irgendwie seinem Knochen so noch guten Morgen sagen kann. Den
hast du gesehen.
Ja, da habe ich bis heute noch eine schöne Narbe von, aber da sind wir wieder beim Einstiegsthema, Moritz, dann kann man halt auch wenigstens was erzählen, ne, Narben machen ja interessant.
Ja. Ja, Konzentration ist ein Thema, ne? Auf jeden Fall.
Ja, klar. Wenn du nicht bei der Sache bist, dann bringt's nicht.
Ja.
Man kann sich schon schnell ziemlich wehtun. Auf dem Fahrrad, natürlich. Muss ich sagen. Ja. Also,
mit Sinn und Verstand ist es halt meistens gar nicht so schlecht.
Aber dazu machen wir auch nochmal einen separaten Podcast. Der wird dann der Lazarett-Podcast heißen.
Oh ja, das ist toll. Da müssen wir aber den Prof unbedingt einladen, unseren Cheftestfahrer, der quasi schon jede Muskelfaser sich gefühlt gebrochen, gerissen, abgerissen, wieder neu gemacht. Alles hatte der, glaube ich, schon.
Genau. Und da wird es dann aber auch natürlich, es soll ja jetzt nicht nur der Krankenhaus-Podcast mit Blut und Gemetzel sein, sondern da sollen wir dann natürlich auch Tipps geben oder möchten wir dann geben, wie man das verhindert. Ne? Immer schön Protektoren tragen, Helm sowieso, Brille auch gerne. Ja.
Und Handschuhe.
Und Demut. Und Handschuhe. Handschuhe
ganz wichtig,
Handschuhe und Demut.
Ab und zu Kopf einschalten ist auch ganz gut. Also manchmal ist es auch schön, den auszuschalten, einfach mal zu machen, aber oft mit Kopf an fährt es sich doch besser. Also das ist meine
ein wunderschönes Erfahrung. Schlusswort.
Ja, oder?
Ein wunderschönes das Schlusswort.
Finde ich toll. Sehr philosophisch.
Ja, ich würde ja jetzt fast unsere Zuhörer dazu auffordern, ihre größten Anfängerfehler
unbedingt
uns zu schicken. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auch tolle Geschichten aus euren Anfangszeiten oder auch nicht Anfangszeiten, vielleicht auch schon zu fortgeschrittener Fahrerfahrungsdauer, ein tolles Wort, uns schicken möchte, dann schickt diese Anregungen, Infos und Geschichtchen bitte an podcast@mountainbike-magazin.de. Und wenn euch der Podcast generell gefällt, könnt ihr ihn hier auf dieser Seite sofort abonnieren und folgt uns bitte auf Facebook, Instagram und Co. sowie auf unserer Seite www.mountainbike-magazin.de. Ihr solltet unbedingt auch unser Heft kaufen, natürlich am Kiosk oder per Abo, dann bekommt ihr es nach Hause ganz komfortabel in den Briefkasten geschickt und müsst euch nicht in die Bahn oder ins Auto setzen und durch Menschenmassen am Hauptbahnhof kämpfen. In diesem Sinne von uns ein schönes Restjahr mit vielen schönen Erfahrungen und bleibt gesund da draußen. Wir sagen, alles ist fahrbar, denn so ist es ja auch.
Macht's gut, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.